Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 39 unseres Podcasts. Es war Dienstag, später Vormittag, wir waren gerade mitten im Redaktionsschluss, als die Nachricht wie eine Bombe einschlug. Die Staatsanwaltschaft Trient hat gegen 9 Personen Arrestbefehle erlassen, darunter gegen den Innsbrucker Immobilien-Tycoon René Benko. Im Hausarrest, so hörten wir auch, befindet sich unter anderem Heinz-Peter Hager, also der renommierte Bozner Wirtschaftsprüfer. Wie wir nun wissen, betreffen die Nachforschungen der Ermittlungsbehörden verschiedene Immobilienprojekte, vor allem im oberitalienischen Raum, und zwar zwischen 2018 und 2022. Um welche Projekte es sich handeln könnte, darüber hat Norbert Dalor bereits vor 2 Jahren eine Titelgeschichte verfasst. Und nun spricht Karl Hinterwallner in der aktuellen Ausgabe noch einmal diese Projekte an. Wobei wir das Thema, so viel steht bereits fest, die kommenden Wochen wohl noch mit Sicherheit vertiefen werden. Und damit zum Titel der heute erschienenen FF. Diagnose: ADHS, Autismus, Schulphobie, auffälliges Verhalten. In Südtirol, so steht auf der Titelseite, gibt es immer mehr Fälle davon. Und Chefredakteur Georg Mayer geht der Frage nach, wie wir mit diesem Phänomen umgehen können. Unter anderem zu Wort kommt Alex Ploner, der Landtagsabgeordnete des Team K. Er sagt, mit solchen Zahlen müssen Schulen und Lehrpersonen erst einmal fertig werden. Warum er bereits seit Jahren auf die Nöte der Lehrpersonen aufmerksam macht und wie Unterricht in so heterogenen Klassen gelingen kann, darüber habe ich mit ihm für diese Folge unseres Podcasts gesprochen. Herr Ploner, immer mehr Kinder und Jugendliche bekommen die Diagnose Autismus oder auch Autismus-Spektrum. Donatella Arcangeli, Primarin des Landesdienstes für Kinder- und Jugendneuropsychiatrie, stellt in der aktuellen FF fest, dass die Fälle immer mehr werden. Wie sehen Sie es?
Das ist ein Faktum. Ich kann es jetzt nicht medizinisch einordnen, weil ich ja kein Mediziner bin und mich mit dieser Thematik als Außenstehender beschäftige. Aber die Zahlen sind diese, die Rückmeldungen sind diese, auch in den Anhörungen bei uns im Landtag letztes Jahr im Oktober und vor kurzem haben wir auch von Seite der Lehrpersonen, der Direktorinnen und Direktoren genau diese Feststellung erfahren, dass die Zahl zunimmt. Eine ganz konkrete Zahl hat eine Lehrperson geliefert. Sie haben 500 Schüler an der Schule, eine italienische Schule in Bozen. Davon sind 82 sogenannte 104er, also mit einer Diagnose Behinderung, und über 100 Schüler von den 500 mit einer Diagnose 170, laut 170er Gesetz. Das sind Auffälligkeiten, das sind Rechtschreib-Leseschwächen, das sind Auffälligkeiten, ADHS und so weiter. Das heißt, über 40% an dieser Schule haben Diagnosen. Und mit dieser Situation müssen wir jetzt lernen, und müssen wir schon seit längerem lernen, umzugehen. Darin liegt die Herausforderung, der wir zurzeit noch nicht wirklich gewachsen sind.
Darauf kommen wir im Detail im Anschluss zu sprechen. Sie haben es selbst angesprochen, Sie sind Politiker, Sie sind kein Mediziner, auch kein Psychologe, auch kein Psychiater. Dennoch frage ich Sie aus Ihrer Sicht, woran liegt es, dass die Diagnosen zugenommen haben?
Ich muss dazu sagen, ich bin auch kein Lehrer. Das ist ganz wichtig. Ich beschäftige mich mit Schule von außen. Und ich beschäftige mich mit Schule auch als Journalist, der ich ja bin. Und heißt, ich versuche, Informationen zusammenzubekommen von Fachleuten, von Experten, Expertinnen. Und Experten und Expertinnen sagen, es gibt verschiedene Gründe, wieso gerade auch Autismus zum Beispiel stark zunimmt. Da haben wir einerseits die genetische Komponente. Umwelteinflüsse, sagen Expertinnen und Experten, immer stärker. Feinstäube zum Beispiel, dass das auch ausschlaggebend sein kann. Ernährung. Es gibt viele, viele Gründe, ist auch angesprochen worden in der Anhörung von den Lehrpersonen, die sich ja intensiver damit dieser Thematik beschäftigen und bestätigen, dass in den letzten Jahren sukzessive dieses Thema zugenommen hat und die Fälle mehr geworden sind. Auch eine andere, neue Diagnostik zum Beispiel, bessere Diagnostik, wo wir dann diese Kinder herausfiltern können und dann sie die Diagnose auch bekommen.
Sind Kinder zu vielen Reizen ausgesetzt? Ist die Gesellschaft zu ruhelos, zu schnell geworden? Hat das auch damit zu tun?
Wie gesagt, ich bin kein Psychologe und forsche auch nicht auf diesem Gebiet, aber die Studien, die ich kenne, sagen das auch ganz klar. Und es gibt Schulsysteme, die auch da wieder zurückgehen, aus der Digitalisierung zurückgehen. Ich bin ein großer Verfechter auch der Digitalisierung, aber der sinnvollen Digitalisierung, der sinnvollen Nutzung von zum Beispiel auch Endgeräten und Tablets, Computern in der Schule. Und darüber müssen wir uns einfach noch verstärkt und viel besser Gedanken machen. Wir laufen den Entwicklungen immer in Südtirol etwas hinterher, habe ich den Eindruck. Auch die Zunahme von Diagnosen, auch die Zunahme der ganzen Komplexität der Sprachen zum Beispiel, ist aus meiner Sicht etwas verabsäumt worden, da schnell drauf zu reagieren. Und schnell ist ein Wort, das man in der Politik zum Teil nicht kennt und auch in der Verwaltung.
Warum engagieren Sie sich eigentlich so sehr für die Schule, für Lehrkräfte, für Lehrpersonen? Hat das private Gründe?
Sowohl als auch. Für Lehrpersonen, weil das sind neben uns Eltern die wichtigsten Personen im Leben unserer Kinder. Und wenn wir uns nicht an die Seite dieser Lehrpersonen, dieser Menschen stellen, dann verstehe ich nicht, was wir wollen. Ich erlebe sehr viel Lehrer-Bashing, wie man so schön sagt. Sie machen nichts, sie sind faul, sie haben im Sommer nur für Urlaub, sie verdienen viel zu viel für das, was sie machen. Ich erlebe das ja und ich lese das ja. Ich bin sehr viel im Internet unterwegs auch und liebe es, Kommentare auch zu lesen. Und ich finde das ungerecht. Das sind die Leute, die unsere Kinder jeden Tag bilden. Und ich kenne viele Lehrpersonen, die auch ihr Bestes geben in dieser Situation, nur die Rahmenbedingungen nicht mehr ideal sind. Und da habe ich mir gesagt, gerade jetzt auch im politischen Kontext, will ich mich für diese Personen auch einsetzen, will ich auch Stimme im Landtag für diese Personen sein. Was das Thema Inklusion betrifft und Integration, aber vor allem Inklusion, Menschen mit Behinderung, ich habe nachgedacht, ich bin im Prinzip mit diesem Thema auch groß geworden. Neben mir in der Schule, in der Grundschule, saß ein Schüler mit Diagnose. Damals hat man das ganze Thema natürlich anders gesehen. Das war einfach unser Mitschüler, aber er war damals schon inkludiert sozusagen in unserer Klasse. Und nachher, das Thema ist dann wirklich bei mir aufgetaucht, als mein Onkel Albert, damals den Arbeitsunfall hatte und im Rollstuhl dann nachher saß. Und dann kam sukzessive, langsam immer wieder das Thema auf mich zu. Und wenn man sich dann für ein Thema interessiert, dann sucht einen das Thema auch irgendwo. Auch als Journalist habe ich dann sehr viele Reportagen, Beiträge nachher über Menschen mit Behinderung gemacht.
Sie haben es angesprochen, in Italien gilt ja das Prinzip der Inklusion. Das heißt, keinem Kind darf der Schulbesuch verweigert werden. Ganz egal, wie schwer seine Störung, seine Behinderung oder seine Verhaltensauffälligkeit ist. Aber gelingt diese Inklusion in Südtirol auch?
Das ist eine Frage, die sich alle Schulsysteme zurzeit stellen, europaweit. Ich habe Rückmeldungen aus der Schweiz, ich habe Rückmeldungen aus Deutschland, Österreich, wo wir dieses inklusive Modell wie in Südtirol nicht kennen. In der Schweiz zum Beispiel wird wieder daran gedacht, die Sonderschulen zu verstärken, also diese Kinder in Sonderschulen zu geben. Wir haben schon seit langem das inklusive System in Südtirol und an diesem möchte ich auch nicht rütteln. Es ist ein Versprechen. Es ist ein Versprechen der Gesellschaft an die Betroffenen, an die Familien dieser Betroffenen, dass wir euch, dass wir Kinder inkludieren, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, einen normalen Schulbesuch zu bekommen. Jetzt ist aber die Frage, wie schaffen wir das? Wie machen wir das in der Umsetzung? Und hier sehe ich die Schwächen, hier sehe ich die Problematiken, weil, und ich will auch dazu sagen, es ist ein Recht auch dieser Kinder. Wir haben ein Landesgesetz vor 10 Jahren verabschiedet, 2015, das Landesgesetz Nummer 7, wo ganz klar drinnen steht, diese Menschen haben ein Recht auf ein inklusives Bildungssystem. Und da geben wir ein Versprechen ab. Und wenn dann nachher irgendwann herauskommt, wir haben die Ressourcen nicht, dann frage ich mich, liebe Landesregierung, weil die verfügen über die Ressourcen.
Das heißt, Herr Blohner, Südtirol-Schulen haben nicht ausreichend Personal für Inklusion.
Ja, auch wenn der Landesrat zurzeit etwas anderes sagt und sagt, wir stocken die Stellen auf, wir stocken vor allem die Stunden auf. Und hier mache ich ein Beispiel mit diesen Stunden für die Mitarbeiter für Inklusion. Für die Zuhörer muss man dazu sagen, es muss der Unterschied gemacht werden zwischen Lehrpersonen für Integration oder Inklusion, oder vor allem Integration.
Und aber wo liegt hier, erklären Sie uns noch einmal auf, wo liegt hier der Unterschied? Lehrpersonen für Integration, Lehrpersonen für Inklusion?
Nein, Lehrpersonen für Integration und Mitarbeiter für Integration. Den Unterschied müssen wir machen. Weil die Lehrerin ist zuständig für die Bildung dieser Kinder, auch mit Diagnose. Also die bekommen die gesamte Klasse, wo wir diese Diagnosen drinnen haben, diese Kinder mit Diagnose, 170er oder 104er Diagnose. Und die müssen dann schauen, dass ich diese Kinder mitnehme in der Bildung. Und dann haben wir die Mitarbeiter für Integration und Mitarbeiterinnen. Und diese sind sozusagen die Assistenten der Kinder. Die sorgen dann dafür, dass das Kind auf Toilette gehen kann. Diese sorgt dann dafür, dass es in der Klasse sich wohlfühlt, dass es integriert wird, dass man dann, wenn es genug ist für das Kind, dass man auch kurz mal einen Spaziergang macht und dann begleitet diese Person dieses Kind. Also die zwei Figuren haben wir und wir haben sowohl auf Seite der Integrationslehrpersonen als auch der Mitarbeiter für Integration viel, viel zu wenige Stellen. Der Landesrat sagt, wir stocken die Stunden auf. Und hier beißt sich die Katze in den Schwanz sozusagen für mich. Denn die Forderung von den Mitarbeitern für Integration ist schon seit Jahren, wir brauchen Vollzeitstellen. Nur weisen wir und die Schulen dem Kind Stunden zu. Dann kann es sein, dass ein Kind mit Down-Syndrom zum Beispiel 10 Stunden bekommt die Woche. Und diese Mitarbeiterin für Integration hat dann auch nur diese 10 Stunden und muss dann schauen, ob sie dann vielleicht bei einem anderen Kind noch Stunden dazu bekommt, das dann an einem anderen Schulsitz sitzen könnte. Und das ist ein System, das nicht mehr funktioniert. Da müssen wir weg von dem, wir brauchen Vollzeitstellen. Und selbst wenn wir die Vollzeitstelle und die Stunden nicht am Kind brauchen, dann muss diese Person an der Schule irgendwas machen können, diese Mitarbeiter für Integration. Sonst wird das ganze System in Zukunft nicht mehr funktionieren. Mhm.
Herr Blohner, Sie sind ja selbst Familienvater von Schul- und kindergartenpflichtigen Söhnen. Wie geht denn aus Ihrer Sicht die Schule mit diesen zunehmenden Diagnosen um?
Sie geht sehr gut noch mit dem System um, mit den Herausforderungen um, weil wir sehr engagierte Personen im Bildungssystem haben. Aber diese Personen sind alle am Limit. Alle. Das haben wir in der Anhörung im letzten Jahr gesehen, das haben wir in der Anhörung heuer gesehen, das weiß ich aus vielen persönlichen Gesprächen. Wenn wir hier nicht schnellstens intervenieren, wirklich schnellstens, dann kippt dieses System. Dann sagen die guten Leute im Bildungssystem, wir verlassen es. Das tun sie ja jetzt schon. Sie wandern entweder in andere Bildungssysteme ab, Österreich, Schweiz, das haben wir, das Problem in Finchgau, die wandern in die Schweiz aus oder nach Österreich in Innsbruck, oben im Wipptal, oder sie gehen in die Wirtschaft. Ganz einfach. Aber so verlieren wir die guten Leute. Und wenn wir da hier jetzt nicht hinschauen und immer wieder rückgemeldet wird, auch man hört zu wenig auf uns, weil die Leute, die jeden Tag in der Schule arbeiten, die haben die Expertise, die wissen, wie es läuft, genauso wie die Eltern von Menschen mit Behinderung. Die Kinder mit Behinderung, deren Eltern wissen ganz genau, wie ihr Kind tickt. Und da müsste man öfters auch auf diese Personen hören, auch von Seiten des Schulsystems.
Ja, denn die Zahlen, die sind ja schon beachtlich. Laut Hans-Jörg Unterfrauner von der pädagogischen Abteilung kommt man in Südtirol Schulen im laufenden Schuljahr auf insgesamt 10.000 klinische Befunde und Funktionsdiagnosen. Das sind rund 10% der Südtiroler Schülerinnen und Schüler. Müssen also Schulen und Lehrpersonen mit solchen Zahlen erstmal zurechtkommen?
Das sind neue Situationen, mit denen wir zurechtkommen müssen. Und diese Situationen hätten wir auf uns zukommen sehen müssen, sage ich immer. Viel schneller reagieren müssen. In der Ausbildung, nur ganz kurz ein Beispiel. Wir wissen immer noch nicht, wie wir mit Jugendlichen, mit Kindern, mit Schülern, mit Behinderung beim Lehrausflug umgehen. Ich bekomme jetzt noch Fälle auf den Tisch, wo sie sagen, mein Kind wurde zum Lehrausflug nicht mitgenommen, weil es finden sich keine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen für Integration, die doch mitgehen, 1, 2, 3 Tagesausflüge mitmachen. Aber wenn wir sagen, wir wollen eine inklusive Schule, dann gehört für mich auch der Lehrausflug dazu, dann gehören die Wahlfächer auch dazu, dann müssen wir als Gesellschaft auch das schaffen. Und am Geld kann sie Südtirol nie scheitern. Wir haben einen Haushalt so groß wie noch nie mit 8 Milliarden Euro. Wir geben Geld aus ohne Ende links, rechts, oben, unten. Auch wenn es um die Sensibilisierung für den Lehrerberuf geht. Wir geben für die Bewerbung des Specks 750.000 Euro aus. Auf der anderen Seite haben wir kein Geld, um eine Imagekampagne für den Lehrerberuf zu machen. Das kann es ja nicht sein.
Aber bleiben wir noch einmal bei den Diagnosen. Wenn wir hören, wie wir es eingangs gehört haben von Donatella Arcangeli, dass die Fälle immer mehr werden. Also das heißt, man hat das nicht sehen kommen?
Nein, weil vor 10 Jahren hatten wir noch keine Schulpsychologen. Es wurde damals entschieden, wir wollen keine Schulpsychologen, sondern wir setzen auf Sozialpädagogen und Pädagoginnen. Sozialpädagoginnen ist ein ganz anderes Berufsbild wie Psychologe. Das weiß jeder, der sich nur halbwegs in Medizin auskennt. Und ich kann diese zwei Berufsbilder nicht gegeneinander ausspielen, will ich nicht sagen. Aber ich sage, es genügen jetzt einmal Sozialpädagogen und Pädagoginnen an den Schulen, von denen wir auch zu wenig haben, übrigens. Und wir gehen erst in einem zweiten Moment zum Schulpsychologen. Niederschwelliger Zugang zu Schulpsychologen und Psychologinnen, die wir jetzt brauchen, heißt für mich, der sitzt in der Schule oder sie. Wir gehen in den ersten Stock oder ins Parterre, ins Zimmer des Schulpsychologen und sagen, schau, hier haben wir ein Problem, bitte kümmere dich darum. Das ist niederschwellig, aber nicht, ich muss ein Ansuchen machen, ich muss einen Termin machen beim Psychologen, ich muss dann hingehen, weil dann meistens braucht die Familie auch noch den Schulpsychologen, da muss dann die Familie auch beraten, das Umfeld. Und das ist alles viel zu kompliziert aus meiner Sicht.
Aber was macht es auch mit der Schule, wenn Klassen immer heterogener werden und die Lernniveaus natürlich zwischen den Schülerinnen und Schülern mittlerweile zum Teil riesig sind?
Es macht genau das mit der Schule. Wir können keine gute Bildung mehr machen. Das wurde rückgemeldet aus den Anhörungen von den Leuten, die in der Schule arbeiten. Wir können keine gute Bildung mehr garantieren. Wir sind nur noch am Feuerwehrspielen. Wir müssen schauen, dass wir das Minimum erfüllen können ist ja auch klar, wenn ich eine Klasse habe mit 20 Personen und 20 Schülern und davon haben fast die Hälfte eine Diagnose mit Lernschwierigkeiten, Rechtschreibe, Leseschwierigkeiten, wie kann ich da noch guten Unterricht gestalten? Und wir müssen uns dringendst hier Gedanken machen, wie wir das auch aufflechten, ohne aber den Gedanken der inklusiven Schule zu verlieren. Dass wir hier Gruppen bilden, wo ich sage, hier bekommst du mehr Bedarf, hier bekommst du mehr Ressourcen für diesen Bereich, damit der andere nicht auf der Strecke bleibt. Aber andererseits auch die gut lernen, die unsere guten Schüler, müssen wir noch fördern. Hier reden wir von Talentförderung, die ich auch schon seit Jahren einfordere. Im Prinzip ist das ganze System zu überdenken, neu zu denken, aber jetzt in dieser Situation, wie wir sie jetzt haben, wo wir Feuerwehr spielen müssen überall, bleibt ja nicht die Zeit, um Schulentwicklung zu denken, um an die Zukunft zu denken, um neue Konzepte uns zu überlegen. Denn diese jetzt zu implementieren, wäre viel zu schwierig. Wir müssen Brände löschen. Und da kann sich Schule leider nicht weiterentwickeln. Es ist wie in einem Betrieb, ist wie in der Wirtschaft.
Wobei es sehr wohl, gerade in der pädagogischen Abteilung, sehr viele Projekte in Richtung Schulentwicklung gibt.
Ja, viele. Ich sehe nicht viel davon. Auf dem Papier gibt es einiges. Aber auf dem Papier ist viel schön im Bildungssystem. Und nur Zahlen auf dem Papier nützen wir nichts. Wir müssen schauen, wie die Dinge umgesetzt werden.
Also was wäre Ihr Vorschlag, Ihr konkreter Vorschlag? Gerade im Punkt der Inklusion, was tun, wenn in einer Klasse die Hälfte der Schülerinnen und Schüler eine Diagnose haben? Wie gehen wir bestmöglich damit um?
Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Das sagen auch die Lehrpersonen, wir brauchen Ressourcen. Wir brauchen Personen. Wir brauchen Personen an der Schule. Wir brauchen Zeit. Zeit ist immer wieder genannt worden und wird immer wieder genannt. Wir müssen Bürokratie massiv abbauen in der Schule. Eine Kindergärtnerin hat in der Anhörung eine Liste von Protokollen, von Analysen, von Fragebögen aufgezählt, die sie machen müssen, um das Kind zu bewerten. Früher bei mir im Kindergarten hat eine Kindergärtnerin mit uns die Zeit verbracht. Heute sitzen sie am Computer oder am Tisch und schreiben und schreiben und schreiben. Die müssen zweimal im Jahr für jedes Kind einen Fragebogen mit 160 Fragen beantworten, im Detail. Und wenn Sie eine Fortbildung machen, müssen Sie nachher noch über die Fortbildung schreiben, wann Sie wie, was, wo umsetzen wollen. Das kann nicht mehr funktionieren. Und da müssen wir schnellstens hin und sagen, weg, weg mit dem Ganzen. Wir brauchen Zeit für das Kind. Wir brauchen Zeit für unsere Kinder. Es ist ja nicht, dass ich irgendwas fordere, sondern Zeit für unsere Kinder. Das muss das System schaffen.
In Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz gilt ja nicht das Prinzip der Inklusion, wie wir es hier in Südtirol und in Italien kennen. Dort gibt es noch sogenannte Sonderklassen und Sonderschulen, wie es sie ja auch in Südtirol gab. Wird Südtirol um seine Inklusion von diesen Ländern beneidet?
Definitiv, definitiv. Weil wir haben zum Glück diesen Weg hinter uns. Wir reden wahrscheinlich von einigen wenigen Fällen, die nicht funktionieren, die immer mehr werden, da müssen wir aufpassen. Aber das Grundgerüst scheint noch zu funktionieren. Das heißt, wir haben Mitarbeiterinnen für Integration, wir haben Integrationslehrpersonen, Klammer auf, wo wir auch bei der Ausbildung schauen müssen, denn 5 Jahre ein Hochschulstudium und dann noch 2 Jahre Spezialisierung, um Integrationslehrperson machen zu müssen, 7 Jahre Studium, wo man auch nichts verdient, wo man hineinzahlen muss, das kann nicht funktionieren. Das verlange ich von keinem Architekten oder von keinem Geometer oder anderen Berufen oder von einem Koch, das müssen wir umstellen. Okay? Aber ich gehe auch von dem inklusiven Gedanken nicht weg. Das brauchen wir, das brauchen alle Schüler und Schülerinnen in einer Klasse, solche Fälle zu erleben, das ist Sozialisierung, das gehört zu unserem Alltag dazu, diese Vielfalt auch an Menschen. Und wenn wir diese absondern in Sonderklassen, in Sonderschulen, dann ist das für mich der schlechteste Weg. Ja, ich bekomme aus der Schweiz rückgemeldet, einige politische Gedanken gehen auch dahin, dass man sagt, doch sind sie aber besser betreut, weil wir da die Fachlehrpersonen haben, weil die Leute haben. Aber wir haben uns für dieses System entschieden. Es gibt Gesetze dazu. Und wir müssen halt schauen, dass das wirklich mit Ressourcen ausgestattet wird, dass wir hier genau hinschauen und dass wir die Leute, die in der Schule noch funktionieren und gut arbeiten, einfach stärken und ihnen gute Rahmenbedingungen geben.
Abschließend, Herr Plohner, die Kinder- und Neuropsychiatrin Donatella Arcangeli, die meint in der aktuellen FF auch, dass die Zahl der Jugendlichen, die Angst vor dem Schulbesuch haben, die also an einer sogenannten Schulphobie leiden, zugenommen hat. Bekommen Sie das auch mit?
Woher kommt Angst? Angst ist immer ein Sammelsurium aus vielen Eindrücken. Da spielt die gesellschaftliche Entwicklung, die weltpolitische Situation sicher auch ein Thema. Unsere Kinder bekommen Kriege mit. Die habe ich so in meiner Art und Weise in meiner Jugend nicht gehabt. wir wissen schon aus Studien und wenn man Psychologen und Psychologinnen zuhört, dass das auch Einfluss hat auf diese Angst, auch Schule zu gehen, irgendwo hineinzugehen, auch sich mit anderen Menschen abzugeben. Sie kapseln sich ab. Natürlich hat der Handykonsum, auch der Allein-Handykonsum, wenn man zu Hause allein im Zimmer sitzt, damit zu tun, dass ich nicht mehr so sozialisiert bin, wie wir es früher waren, wenn wir in den Wald gegangen sind und durchgespielt haben gemeinsam. Das hat einen Einfluss darauf. Die Ängste sind ein wichtiges Thema, diese müssen wir ihnen nehmen. Ich bin ein großer Anhänger von Gerald Hütter, ich bin ein großer Anhänger auch von gewissen Dingen, was Richard David Brecht zur Schule sagt. Wir müssen diese Ängste aus der Schule rausbekommen. Unsere Kinder müssen gerne in die Schule gehen können. Wir müssen ihnen Spaß an der Schule wieder vermitteln und sagen, Lernen macht Spaß, dieses Erfahren, dieses Ausprobieren, dieses Machen. Wie Montessori schon gesagt hat, Hand, Herz, Kopf. Wir müssen jetzt überlegen, wo erreichen wir beim Herz wieder unsere Schüler? Wo erreichen, nicht nur beim Kopf, sondern beim Herz und auch bei der Hand, beim Machen. Und das heißt dann Schule neu denken. Das heißt, wo können wir die ganzen Sachen hineinbringen? Und zum Thema Schule neu denken nur eines. Wir informieren uns ja zu diesen Themen. Ich war bei einer Präsentation des Schulsprengels Eppan mit dabei, übrigens auch Kollege Achhammer, übrigens auch die Frau Falkensteiner. Und dort wurde uns ein Modell aus den Niederlanden präsentiert. Sogenannte Kids Center, wo Kinder von 0 bis 12 in Gemeinschaftszentren gebildet und betreut werden. Das Zusammendenken von Betreuung, von Vereinen, von Bildung, das muss ja alles als großes Gesamtes gedacht werden. In den Niederlanden schon Realität. Jetzt sitzt vor mir der Landesrat für Bildung, da frage ich mich, wenn ich das sehe, dass das möglich ist heutzutage schon. Warum nehmen wir das Beste von anderen Systemen nicht her und sagen, wir implementieren es in das Südtiroler Schulsystem? Warum warten wir hier noch, wenn es anderswo das schon gibt? Und das ist übrigens ein Ganztagesmodell von 8 Uhr in der Früh bis 17 Uhr nachmittags, 6 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr. Und das funktioniert. Und das funktioniert hervorragend. Und nur ein Beispiel, was der Zuständige von dieser Schule, von diesen Kids-Centern gesagt hat. Wenn ich am Vormittag zum Beispiel Sport in der Schule denke und ich weiß, dieser Schüler geht am Nachmittag Skifahren zum Skitraining, dann werde ich ihn doch nicht am Vormittag auch Sport machen lassen in der Schule, weil ich weiß, am Nachmittag geht er Skifahren. Der hat ja schon die Bewegung. Und wenn hier eben Sport, Musik, Kultur, Kunst nicht zusammendenkt mit Bildung, werden wir immer diese getrennten Systeme haben, die miteinander ganz schwer kommunizieren oft und zulasten unserer Kinder.
Hier sind wir jetzt etwas vom Thema abgekommen. Trotzdem, Herr Plohner, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute hier waren. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Ja, und in der heute erschienenen Titelgeschichte lesen Sie alles rund um die Diagnosen ADHS, Autismus, Schulphobie und auffälliges Verhalten. Dazu hat Georg Mayer mit einer Reihe von Lehrpersonen, Eltern, Kinderärzten oder auch Psychologen gesprochen. Worüber berichten wir noch diese Woche? Alexander van Gerven hat sich mit Melanie Mayer, dem Nachwuchsstar der politischen Rechten, beschäftigt. Also der jungen Frau, die immer freundlich und zugewandt ist und sich über jede Gelegenheit freut, medial präsent zu sein. Van Gerven hat sich gefragt, was sie vorhat. Sie selbst sagt dazu, Zitat, wenn ich ein Ziel habe, dann lasse ich nicht look. Zitat Ende. Dann berichtet Silke Hinterwaldner darüber, wie es denn sein kann, dass trotz Bettenstopp der Hotelbau befeuert wird. Wobei in den Landesämtern, und das ist der eigentliche Skandal, noch gar niemand erhoben hat, wo überhaupt noch neue Hotels gebaut werden können und wie groß diese werden dürfen. In Reischach jedenfalls könnten weitere solcher Tourismuszonen entstehen. Was dran ist, dass der Basaira-Hotelier Heinrich Dorfer dort investieren möchte, das lesen Sie also in der heutigen FF. Und dort darf ich noch auf ein Porträt über Michael Blank verweisen, also dem Macher hinter dem Stuhlhersteller Blank in Auer. Also dem Mann, der die vergangenen Jahre gleich mehrere Design-Ikonen auf den Markt gebracht hat, die es unter anderem in das MoMA in New York geschafft haben. Wer er ist, wie er tickt und wie es gelungen ist, dass Blank heute in einer Liga mit Vitra oder Arpa spielt, ich durfte ihn vergangene Woche zum Interview treffen. Ja, und abschließend darf ich noch auf die neue Folge der Joko-Show verweisen. Seit Dienstag ist die zweite Folge hier auf unserem FF-Podcast-Kanal aufs Ohr zu hören. Diesmal zu Gast bei Unterhalter Gianluca Joccolano, die Radiomoderatorin Sarah Bernardi. Und darin erzählt Bernardi unter anderem, warum sie in Kürze Südtirol 1 verlassen wird. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie es gut.